Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herzwelt, das Interview. Solltest du die Mein Herzwelt noch nicht kennen, stelle ich sie dir gerne kurz einmal vor. Die Mein Herzwelt steht für den fairen und freundschaftlichen Umgang mit dem Hund. Wir berichten über das Training mittels positiver Verstärkung, haben einen Blick auf die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge, schauen in den großen Bereich Tierschutz und verraten dir, was unbedingt in dein Bücherregal gehört. Heute haben wir die liebe Frau Dr. Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzverbund bei uns zu Gast. Hallo und schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo, ich grüße Sie, Frau Kiefer. Mein Name ist Katrin Umlauf und ich arbeite für den Deutschen Tierschutzbund und freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Heute ein Thema, was natürlich zu Mein Herzwelt passt. Heute stellen wir das Projekt Hund vor. Was bitte haben sich denn unsere Zuschauer darunter vorzustellen?
Ja, das Projekt Hund ist ein Projekt, was wir jetzt schon seit einer ganzen Weile hier im Tierschutzzentrum Weidefeld des Deutschen Tierschutzbunds betreiben. Und das Projekt Hund ist im Prinzip aus einer Not gehorchend gewachsen. Es ist zu der Zeit entstanden, wo es ganz vielen Hunden schlecht ging, weil es durch die ganzen Regelungen, die es neu gab in den einzelnen Bundesländern zum Umgang mit Hunden oder auch eher zur Gefahrenprävention, die von Hunden, die Gefahren ausgehen kann, sollten in den Griff bekommen werden. Und man hat eben überall Länderregelungen erschaffen, manchmal sehr schnell übers Knie gebrochen. Und viele Hunde sind dann eben in den Tierheimen gelandet und haben dort auch erstmal so keine Chance auf Vermittlung gehabt. Also weil man auch nicht wusste, warum sind sie im Tierheim, was ist ihre Vorgeschichte. All diese Geschichten, die dahinter stecken, konnte man ja nicht einfach so erfassen. Und da ist es dem Tierschutzbund wichtig gewesen, auch den Tierheimen unter die Arme zu greifen und da Unterstützung zu geben. Und wir haben mit einem Nachlass einer Lissi Lüdemann, hieß die Dame, tatsächlich auch ein Projekt schaffen können, in dem wir ein Hundehaus mit zugehörigen Gebäuden und mit Trainingsgelände und allem hier im Tierschutzzentrum Weidefeld schaffen konnten, wo eben die Tiere analysiert werden könnten, wo sie trainiert werden können und dann auch wieder in gute Hände vermittelt werden.
Also zur Analyse und zum Training kommen wir gleich nochmal. Ich fange nochmal vorne an. Das heißt, es geht bei Ihnen im Projekt Hund nicht nur um Hunde einer, ich nenne jetzt mal speziellen Rasse, die sogenannten Sokas zum Beispiel, die ja meiner Meinung nach völlig zu Unrecht auf irgendwelchen Listen stehen. Da gehört definitiv kein einziger Hund drauf. Mhm. Es geht um Hunde, die Verhaltensauffälligkeiten in irgendeiner Form zeigen. Ist das richtig?
Genau. Also es sind meistens Hunde, die erstmal so im Tierheim als nicht vermittelbar gelten oder wo man auch manchmal gar nicht genau weiß. Also weil sie eben eine Vorgeschichte haben, über sie wird berichtet. Sie haben einen Menschen gebissen, sie haben einen anderen Hund gebissen. Alles diese Geschichten, wo man eben gar nicht weiß genau, was war da vorgefallen, wie war die Situation. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich das genau anguckt. Und nicht alle Tierheime verfügen natürlich über die Möglichkeit, das bei ihnen vor Ort zu machen. Die haben auch meistens begrenzte Ressourcen, was Personal angeht, was die Zeit angeht. Und deswegen haben wir gesagt vom Tierschutzbund, wir wollen da gerne unterstützen und haben hier eben diesen Platz geschaffen. Zum anderen ist das auch ein Projekt, wo wir eben auch einen Leitfaden erarbeitet haben, wie man eben auch mit solchen Hunden umgehen kann, wie man sie ganz gut analysieren kann. Und auch wie so ein Vermittlungsablauf sein kann, was an Trainingsmaßnahmen für alle Hunde geltend gemacht werden kann. Es ist ja wenig zu pauschalisieren. Jedes Tier ist ein Individuum und hat seine individuelle Geschichte. Und das ist eben für uns auch ganz wichtig, da eben Erkenntnisse zu ziehen und die an unsere Tierschutzvereine weiterzugeben.
Das heißt, dieses Projekt arbeitet mit Tier, also mit Mitarbeitern aus den einzelnen Tierheimen, mit vielleicht auch Tiertrainern. Also das ist jetzt nicht, dass ich als Privatperson sage, ich hätte jetzt hier mal gerne ein Problem mit meinem Hund und kann nicht zu Ihnen ins Training gehen, sondern es geht tatsächlich darum, die Hunde, die wie auch immer in ihre Obhut gekommen sind, dort zu trainieren? Oder ist es so, dass zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal, Sie sitzen im hohen Norden, ich sitze in südlicher Richtung in Bayern, wäre ich jetzt ein Tierheim und hätte einen Hund, von dem ich ausgehe, so ganz einfach wird das mit der Vermittlung nicht, weil vielleicht hat er tatsächlich mal gebissen. Könnte ich mich dann bei Ihnen melden und sagen, liebe Frau Dr. Umlauf, hier sitzt ein Hund, der beißt und ist so natürlich nicht vermittelbar und dann würde der Hund bei Ihnen sozusagen ins Training kommen? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also das ist durchaus möglich. Also wir bieten verschiedene Geschichten an. Der Tierschutzbund hat auch gerade im Hinblick darauf, dass es ja nicht weniger Hunde werden, die auffällig werden, auch mehrere Geschichten, wo wir sagen, also da bieten wir Hilfestellung. Das eine ist die Übernahme in unserem Zentrum, also dass der Hund tatsächlich auch stationär bei uns aufgenommen wird. Das ist aber ein, das sage ich immer gleich den Tierschutzverein, das ist natürlich eine begrenzte Sache. Wir haben auch nur Ressourcen, die wir ausschöpfen können und dann sind wir ausgeschöpft. Das heißt, bei uns muss immer erst ein Hund vermittelt werden, bevor ein neuer aufgenommen wird. Und dafür führen wir eine Warteliste, die kontinuierlich ziemlich lang ist. Deswegen haben wir seit ein paar Jahren auch im Programm, dass also ein Tierpfleger mit Hund zu uns zum Training kommen kann. Und ich persönlich muss sagen, dass ich diese Variante sehr bevorzuge, weil dadurch auch Wissen wieder mit in die Tierschutzvereine genommen wird und die Tiere dann dort auch dann anders gehandelt werden können. Und es ist immer auch wichtig, dass eben auch eine Bindung zwischen dem Hundetrainer oder Tierpfleger, je nachdem, wer da mitkommt, aufgebaut wird und das gibt hier eben schön die Möglichkeit. Also wir machen das dann immer mindestens 7 bis 10 Tage, dass der Hund mit Person hier ist, um da eben auch eine Bindung aufzubauen. Also ich bin der Überzeugung, dass ohne Bindung Training gar nicht möglich ist. Und dadurch machen wir das so und das ist immer sehr schön zu sehen, wie sich die Bindung auch intensiviert zwischen dem Hund und dem Pfleger und die dann auch hier bei uns lernen, wie man auch unter Sicherheitsvorkehrung, also Gefahrenprävention ist ganz groß geschrieben bei uns, damit es nicht zu Beißvorfällen kommt und damit der Hund sich auch nicht in seinem unerwünschten Verhalten übt. Das heißt, wir provozieren keine Aggressionen bei Hunden, sondern machen das immer so, dass wir immer gut arbeiten. Also, dass der Hund sich wohlfühlt und auch, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und dafür ist es total wichtig, dass man eben gerade den Punkt Gefahrenprävention sehr sauber arbeitet. Also, dass da nicht irgendwie was läuft, wo man, ja, ich sag mal, mit den schlechten Hilfsmitteln rangeht oder sowas, sondern das muss alles sehr, sehr gut auftrainiert sein, es muss alles sehr sauber sein, man muss sich auf die Leute, die mit einem zusammenarbeiten, verlassen können und. Das sind so Punkte, die wir hier dann mit denjenigen machen und ich finde, das ist eins der wertvollsten Geschichten, die wir hier im Projekt machen, aber wir haben auch vom Tierschutzbundseite noch andere Geschichten, die wir unseren Vereinen anbieten, da ist unsere Vereinsbetreuung zuständig, die auch zum Beispiel mal hilft, wenn ein Tierheim so gar nicht weiter weiß mit dem Hund und auch nicht die Möglichkeiten hat, ihn in seinem Tierheim zu halten, dass man ihn eben woanders unterbringt. Es gibt ja immer Tierheime, die auch mit guten Trainern zusammenarbeiten. Und auch andere Geschichten, wo wir unter die Arme greifen, Beratung oder wir schicken auch mal einen Trainer vor Ort, dass der schaut, was die weitermachen können. Natürlich kann ein Trainer vor Ort nicht den Hund therapieren, das wird immer so gedacht, ist nicht möglich, aber er kann gute Tipps geben, wie man eventuell eben sicher und gut mit dem Hund weiterarbeiten kann.
Jetzt noch einmal einen Schritt kurz zurück zu den Hunden, die Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Zum einen, gibt es da ein Schema, welche Hunde Verhaltensauffälligkeiten zeigen? Und was sind denn überhaupt Verhaltensauffälligkeiten? Weil das wird, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, leider oft mit unerwünschtem Verhalten verwechselt. Und Verhaltensauffälligkeiten ist nun mal definitiv was ganz anderes als unerwünschtes Verhalten. Unerwünschtes Verhalten kann sein, mein Hund bellt, wenn es an der Türe klingelt, da ist aber jetzt in Anführungsstrichen, solange die Haustür geschlossen ist, zumindest meine Umwelt nicht in Gefahr. Könnten Sie da vielleicht noch mal 2, 3 Sachen zu sagen? Welche Hunde betrifft das und was sind überhaupt Verhaltensauffälligkeiten?
Genau, also das ist ja die so ursächlich und verschieden, also auch die Ursachen eben eigentlich sind für Verhaltensauffälligkeiten. Ich rede immer eher gerne von Problemen. weil es wirklich Verhaltensauffälligkeiten, das kennt man ja auch bei Menschen aus der Psychologie, sind, das sind immer Abweichungen vom Normalverhalten. Und was wir oft natürlich zu sehen bekommen, sind überhaupt nicht gelerntes Verhalten. Also die Tiere sind schlichtweg schlecht sozialisiert, schlecht aufgezogen, haben überhaupt gar nicht in ihren jungen Lebenswochen die Erfahrungen machen können, die sie später brauchen für unsere Gesellschaft. Dann gibt es natürlich die Varianten, dass man Hunde hat, die eben auch ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das heißt, sie sind durch ganz schlechte Hände gegangen, sind auch misshandelt worden, wobei man wirklich sagen kann, die Hunde in unserem Projekt, Gott sei Dank, ist das eher die Ausnahme. Was man viel häufiger findet, sind eben Hunde, die überhaupt nicht an Umweltreize angepasst wurden, also wo man einfach nicht in der Lage war, die Tiere den Reizen auszusetzen. Es sind manchmal Hunde, die sind auf dem Balkon, haben auf dem Balkon gelebt und haben nichts anderes erlebt oder nur im Gehege oder angekettet. Das ist ja leider auch immer noch, kommt immer noch vor. Oder sie sind eben teilweise aus dem Ausland, sind schlecht sozialisiert worden, sind in Massentierzuchten aufgewachsen. All diese Probleme, die man heute vorfindet, spiegelt sich natürlich auch in den Problemen, die die Hunde zeigen, wieder. Und das ist sicherlich was, wo wir ansetzen. Also Hunde, die also bellen, weil es an der Tür klingelt oder bei Nachbarn vorbeigehen. Diese Hunde kriegen wir eher weniger. Also bei uns sind es tatsächlich Hunde, die also auch gefährliches Verhalten gezeigt haben. Also die durchaus mal jemanden gebissen haben, Kinder gebissen haben, Erwachsene gebissen haben, Nachbarn gebissen haben. Und wo man die Gründe erstmal so gar nicht unbedingt kennt und auch analysieren muss. Also muss auch schauen, wie die Tiere sich sonst zeigen in verschiedenen Situationen. Aber das Hauptproblem ist, denke ich, was wir heute in unserer Gesellschaft finden, ist eben genau, dass die Tiere schlecht aufwachsen. Also man weiß ja heute, die Prägephase ist mit der 12. Lebenswoche vorbei. Das heißt nicht, dass die Tiere nicht mehr lernen können, das ist natürlich klar. Aber alles, was sie danach kommt, ist sehr, sehr viel schwieriger zu verankern. Und das ist zeitaufwendig, kostet viel Zeit, ist auch für uns immer ein Zeitfaktor. Und deswegen, also richtig Verhaltensauffälligkeiten kommen durchaus auch mal vor. Man hat zum Beispiel Hunde, die sich selbst verletzen, also Autoaggressionen zeigen, weil sie eben restriktiv gehalten wurden. Oder wir hatten zum Beispiel einmal einen Hund, der sich selbst aufgefressen hat, wirklich an allen Stellen, die man so finden kann, wo er rankam. Und das war zum Beispiel ein Hund, der vorher im Schutzdienst gewesen ist und der dann später in einem Gehege gehalten wurde, nachdem sein Herrchen verstarb. Und dort angefangen hat, sich selbst zu zerstümmeln. Und das sind dann, irgendwann nennt man ja in Verhaltenspsychologie, da nennt man das dann eben Stereotypien. Das ist eine Autoaggression, die sich dann verselbstständigt. Und das kommt auch vor, ist aber sehr viel seltener als Problemverhalten, zum Beispiel auch erlerntes Verhalten. Das heißt, die Hunde haben gelernt, sich durch Aggressionen Distanz zu verschaffen. Und wenn sie das erstmal etabliert haben, ist es natürlich relativ schwierig, das Ganze wieder zurückzudrehen. Das heißt, man muss da wirklich dran arbeiten. Und das ist zeitaufwendig, kostenaufwendig natürlich, personalaufwendig, schluckt Ressourcen, aber ist total wichtig, da auch jedem einzelnen Tier wieder zu helfen. Und das ist so das, was wir am häufigsten haben.
Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt prinzipiell kein spezielles Alter, in dem die Hunde zu Ihnen kommen. Es können junge Hunde sein, genauso wie alte Hunde. Es können Rassehunde sein, genauso wie Mischlinge. Oftmals ist es, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, so, dass Hunde, die aus Puppy Miles kommen oder wie immer man diese Sachen auch nennen mag, unter Deprivationssymptomen leiden. Das heißt, die haben so ziemlich gar nichts bisher gelernt. Da setzen sie tatsächlich dann bei Null an und bereiten, egal wo der Hund sich sozusagen gerade psychisch befindet, auf sein neues Leben vor. Das heißt, die Vorgeschichte, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, kennen sie oftmals gar nicht, weil die haben auch gar nicht gesprochen, wie die Hunde überhaupt in das Programm kommen. Bis jetzt war es so, dass die Tierheime sich melden, aber sie haben ja auch Hunde vor Ort. Wie kommt denn so ein Hund dann überhaupt zu Ihnen und kommt dann sozusagen in dieses Programm?
Genau, also dass der Tierschutzverein bewirbt sich praktisch, wenn Sie es so sagen wollen, mit seinem Hund. Und uns ist dann auch immer ganz wichtig, dass dann vorher gesundheitliche Checks gemacht wurden, damit man eben auch physiologische Probleme ausschließt, die gar nicht so selten sind, wie man denkt. Also deswegen ist es uns immer ganz, ganz wichtig, dass auch gründlicher Blutcheck gemacht wird, dass die Schilddrüsenwerte überprüft werden, dass geguckt wird, ob der Hund auch keine anatomischen Probleme im Rückenbereich, in der Hüfte hat. Weil
das heißt, nur für unsere Zuschauer einmal als Zwischenstopp, wenn der Hund beispielsweise eine Schilddrüsenunterfunktion hätte, dann müsste er mit L-Thyroxin richtig eingestellt werden. Dadurch würden sich vielleicht manche Probleme lösen. Oder der Hund hat Probleme, Spondylose, Schmerzen. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber wenn ich ihn streichel, dann würde er vielleicht beißen. Nicht, weil er böse ist, sondern weil ich ihm tatsächlich unbewusst wehtue, richtig?
Ja. Genau, und das ist ja das Problem, was heißt das Problem? Das ist einerseits sehr positiv, dass die Hunde ja immer zwei Dinge verknüpfen. Sagt ein Klassiker ist, ich bringe meinen Hund in Sitz und der schießt nach vorne und beißt mich. Dann kann ich sicherlich davon ausgehen, dass der Hund ein Problem damit hat, wenn er sich hinsetzt. Dann hat er Schmerzen und verknüpft die aber mit mir und nicht mit irgendwas anderem. Und das ist nicht bösartig oder gar hinterhältig, wie man so im denken mag, sondern es ist tatsächlich, also für den Hund ist es mit mir verknüpft. Und das ist ein Problem. Und alle Hunde, die irgendwie Schmerzen haben, ich meine, das kennen wir selber auch, wenn es uns nicht gut geht und wir haben Rückenprobleme, sind wir nicht besonders nett. Und die haben dann auch häufiger Probleme dann auch mit anderen Hunden, zum Beispiel gerade ältere Hunde, die nicht mehr so gerne angedotzt werden wollen von den jungen Springern, die sind dann oft sehr unwirsch. Und genau das kann einem passieren, wenn der Hund verknüpft hat, dass es eben ein Problem ist, wenn ich ihn anfasse, wenn ich ihn auch nur streichel oder in Sitz bringe oder was auch immer mit ihm mache. Es gibt auch Hunde, die verknüpfen das mit mir, wenn sie spazieren gehen und sie Schmerzen haben, ja, wenn ich mit ihnen gehe. Und das sind Dinge, die wollen wir natürlich ausschließen. Und was nicht heißt, dass der Hund dann, wenn man ihm Medikamente gibt, gar kein Problem mehr hat. Die haben ja auch erlerntes Verhalten, was dann wieder irgendwie zurückgebracht werden muss. Aber es ist ja ganz klar, dass mit einem kranken Hund braucht man nicht therapieren. Also der muss zumindest gut eingestellt sein von den Medikamenten her. Und dann kommt er bei uns auf die Warteliste und dann schauen wir, wir gucken nicht, wer hat zuerst gefragt, sondern wo ist es am dringendsten. Also wo ist es ganz schnelle Hilfe nötig, damit der Hund auch weiterarbeiten kann und auch eine Chance bekommt, nochmal irgendwo vermittelt zu werden. Und das ist vom Alter her, gibt es, also ich kann sagen, natürlich durchschnittlich, die Hunde, die am meisten auffallen, sind die so zwischen 2 und 7 Jahren. Das ist eigentlich ganz klar. Erstens kommen die Hunde auch in die Pubertät mit 2 Jahren oder manche Rassen auch sogar erst ein bisschen später. Ich habe einen Briar-Mischling, der ist jetzt mit 2 noch in der Pubertät, der lässt sich Zeit. Aber es gibt ja auch welche, die sind dann schon durch. Aber da kommt natürlich so das Problemverhalten häufiger zum Tragen. Was wir aber auch schon hatten, wir hatten auch tatsächlich schon im Programm eine 16 Wochen alte Schäferhündin.
Die 16 also, Wochen?
16 also, Wochen alte also, Schäferhündin, ganz genau. Also gerade im Junghundalter, die also nicht gelernt hätte, was Beißhemmung ist. Und ich habe ganz ehrlich, ich habe auch erst so geguckt wie sie und habe gelacht und habe gedacht, was soll so ein Hund in unserem Programm? Habe mich mal auf einen jungen Hund gefreut und habe den dann so erlebt, dass er also massiv fest zubiss. Also ohne irgendwelche Hemmung. Der hatte das einfach nicht gelernt. Der hat dann bei uns die Beißhemmung gelernt und ist dann sehr gut vermittelt worden. Solche Hunde kann man auch relativ schnell wieder vermitteln. Es gibt aber auch Hunde, die eben auch Traumata erlebt haben oder die also ganz schwere Misshandlungen erlebt haben oder eben überhaupt nichts erlebt haben. Die sind in der Regel dann auch länger bei uns, weil das dauert einfach, dass man so einen Hund wieder an Umweltreize oder wieder ist gut, erst einmal an Umweltreize gewöhnt. Die wissen zum Teil nicht, was Fahrradfahrer sind. Die wissen zum Teil nicht, was Trecker sind. Die wissen einfach, oder was Autos sind. Ja, das sind Dinge, die stressen die Hunde sonst. Deswegen muss man sie auch leicht und langsam dran führen, dass sie das eben auch als gute Erlebnisse verarbeiten und nicht als negative.
Wie muss ich mir denn so einen Trainingstag dann bei Ihnen vorstellen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jetzt mal lockerflockig 8 Stunden an einem Tag mit dem Hund trainiere, weil das wird nicht funktionieren. Wie wird bei Ihnen trainiert? Wie lange? Wie sieht so ein Trainingstag denn mit einem Hund aus, der bei Ihnen zum Training eingecheckt wurde sozusagen? Was habe ich mir da vorzustellen? Was erwartet sowohl den Tierpfleger oder Trainer, der halt den Hund begleitet, und was erwartet den Hund?
Ja, das ist immer eine interessante Frage, die wir auch immer gestellt werden. Da merkt man immer, dass die Leute denken, also ja, man hat jetzt, natürlich hat man einen Therapieplan, also man hat so für sich im Kopf, was muss der Hund lernen. Das meiste ist das Alltagsgeschäft. Das heißt, die Hunde werden trainiert, sobald sie ankommen. Sie werden trainiert dazu, auch wenn es nötig ist, erstmal ans Gitter kommen, sich außen anleihen, dass sie Maulkorb tragen, positive Verstärkung eben. Also das wird nicht irgendwie etwa aufgedrückt, sondern sie lernen, den gerne zu tragen. Diese ganzen Geschichten laufen im täglichen Alltag eigentlich nebenbei. Also selbst bei der Fütterung ist Training dabei, selbst wenn die Hunde von A nach B verbracht werden, ist Leinentraining dabei. Das ist nicht so, wie man sich das vorstellt, man macht jetzt eine Sitzung auf der Couch, sondern das ist tatsächlich so, dass die meisten Dinge einfach durch viele Rituale, also dass es immer wiederkehrende Geschichten sind und die Hunde eigentlich am Erfolg lernen. Das heißt, wenn man das erwünschte Verhalten bekommt, was man gerne sehen will, dann wird das eben auch belohnt. Entweder mit Stimme, mit Futter. Wir sind da sehr flexibel, je nachdem, was die Hunde gerne mögen. Da muss man auch tatsächlich auch genau gucken, weil der Hund muss ja motiviert sein, mitzumachen. Und wenn ich dann höre, dass Leckerli nicht gut sind, weil das ist ja, ne, wir werden auch belohnt für unsere Arbeit, sage ich mal, und das braucht auch der Hund. Und ich muss ja auch Anreize schaffen. Das ist erstmal wichtig rauszufinden. Und wenn es jetzt spezielle Problematiken sind, ich sag mal, Hund hat Problem mit anderen Hunden, dann arbeiten wir natürlich genau auch an dem Problem. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass 8 Stunden am Tag für einen Hund viel zu viel wäre. Also wenn wir hier die Gasthunde zum Beispiel im Trainingsprogramm haben, da ist man natürlich sehr viel disziplinierter, weil die Menschen ja auch extra mit Hund kommen. Da machen wir immer 2-mal am Tag eine Trainingseinheit. Und je nachdem, wie der Hund auch drauf ist, sie haben manchmal Hunde, die kennen gar nichts. Die sind nach 5 Minuten fertig. Ja, das muss man bedenken. Und auch wenn wir Klickertraining machen oder so Denkaufgaben, die Hunde ja manchmal sehr viel mehr erschöpfen als körperliche Auslastung, dann muss man da genau hinschauen. Man darf das auch nicht übertreiben, weil es sonst wieder negativ wird. Und das Lernerlebnis und das Training an sich soll ja für alle Beteiligten positiv bleiben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, dass man Hunde nicht überfordert, aber eben auch nicht unterfordert. Und das so rauszufinden, ist tatsächlich sehr individuell. Wenn Sie einen sehr jungen Hund haben, der sehr viel Ansprache braucht, der sehr viel Bewegung braucht, dann macht man sicherlich andere Dinge als mit einem, der schon 8 Jahre alt ist, der vielleicht schon ein bisschen arthrotisch ist und der eigentlich woanders irgendwo ein Problem hat. Und das sind Dinge, die muss man herausfinden und ganz, ganz individuell behandeln. Und bei uns gibt es für jeden Hund also einen Trainingsplan oder ich sag mal, Ziele werden gesteckt und man schaut, dass man die in seinem Zeitrahmen einhält. Das ist so das Gröbste, was man dann macht.
Diese Resozialisierung, dieses Programm, was Sie dort vor Ort machen, Sie haben Hunde vor Ort, die sind dann, sage ich mal, so lange da, bis Sie sagen, dieser Hund kann jetzt guten Gewissens vermittelt werden. Ja. Dann haben Sie ja sozusagen die Bewerber, nenne ich jetzt einfach mal, die von anderen Tierheimen zu Ihnen kommen, die bleiben ja nicht so lange, bis der Hund vermittelbar ist. Das gehe ich jetzt einfach mal von aus, ich weiß es nicht. Aber selbst wenn die jetzt 3, 4 Wochen bleiben, bedeutet das nicht, dass der Hund in 3, 4 Wochen resozialisiert ist und vermittelt werden kann. Wie lange dauert das? Wie geht es denn weiter, wenn jetzt dieses Besucherteam wieder in das ursprüngliche Tierheim zurückgeht?
Also das mit dem Besucherteam ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Die sind, wie gesagt, so meistens 7 bis 10 Tage. Manche sind auch 14. Ich hatte aber schon Leute, die sind 3 Wochen hier gewesen. Wenn sie die Zeit haben, kann ja nicht jeder Tierschutzverein sich erlauben. Aber manche arbeiten zum Beispiel auch mit Ehrenamtlichen, die sich um die Tiere kümmern. Die verbringen dann ihren Urlaub hier. Das ist tatsächlich so und das ist auch sehr, sehr lobenswert. Also das macht auch sehr viel Sinn. Da ist es dann so, dass die dann eine Anleitung bekommen, wie sie weiterarbeiten müssen. Also das geht dann nicht so, dass nach 3 Wochen ist das Tier trainiert. Also das wäre schön, wenn wir das hätten. Also diese Geschichten gibt es leider vielleicht nur im Film, ne, oder im Fernsehen. Aber was wir mit den stationär aufgenommenen Tieren erleben, ist total unterschiedlich. Also da haben wir tatsächlich Tiere, da ist das Problem schon weg, wenn sie herkommen, weil sie anders gehandelt werden. Ja, das gibt es. Oder es sind eben Hunde, die eben sehr lange brauchen. Es gibt auch Hunde, die sind nie rausgegeben worden. Also die haben wir tatsächlich dann auch hier. weil sie einfach gefährlich sind für andere Menschen. Und bei uns können sie ein gutes Leben führen. Unsere Leute sind geschult, mit den Tieren umzugehen und da passiert auch nichts. Und wenn die Hunde glücklich sind, ist es kein Problem. Das wird nur ein Problem, wenn Hunde leiden. Da muss man dann drüber nachdenken, was man dann macht. Hatten wir aber bisher Gott sei Dank nicht. Das ist auch was, eine Erfahrung, wo ich anfangs, als ich in das Projekt einstieg, gedacht habe, naja, das wird vielleicht viel mehr betreffen. Nee, ist es nicht. Also es gibt wenig Hunde, die man tatsächlich aus Gründen des Verhaltens euthanasieren müsste. Also das ist wirklich ein Thema, was wir auch immer wieder gefragt werden. Und das ist für uns also eigentlich gar kein Thema.
Das ist mir schon mal schön zu hören, dass das eben nicht oder nur ganz, ganz selten vorkommt, dass man, dass das eben tatsächlich der letzte Ausweg dann ist.
Genau. Und wir haben, also das ist eine Managementfrage oft, ne? Also klar. Und wir haben also Tiere hier gehabt, die sind auch sind nach 5 Jahren vermittelt worden. Das liegt aber daran, das heißt nicht, dass das Tier nicht schon vorher vermittelt war. Sie müssen die richtige, passende Person finden, wo sie auch das Vertrauen haben, dass die auch wirklich das weitermachen, was wir ihnen beibringen. Das ist ganz wichtig, weil wenn so ein Tier wieder in alte Muster verfällt, das wäre sehr, sehr schade und würde die ganze Arbeit über den Haufen werfen. Und es ist tatsächlich so, die Tiere bleiben bei uns, bis sie vermittelt sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben in diesem Jahr gerade einen vermittelt, der war 5 Jahre bei uns. Und der galt als am Anfang tatsächlich als nicht vermittelbar. Der hat also sehr schnell, sehr reaktiv Menschen gebissen, wenn ihm irgendwas fremd vorkam oder was er nicht kannte. Und da weiß man zum Beispiel seine Vorgeschichte gar nicht. Das war ein ausgesetzter Hund, der also an der Autobahn gefunden wurde mit Maulkorb drauf und wo kein Mensch wusste, wo der herkommt. Und das sind natürlich so Schicksale, wo man denkt, ja, der lebt heute bei einer jungen Frau, die sich sehr gut um ihn kümmert und gut mit ihm klarkommt. Er hat keinerlei Auffälligkeiten, ist ein ganz normaler Hund. Und das sind natürlich so Dinge, die dann auch wieder uns immer sagen, es lohnt sich für jeden Hund auch diese Zeit zu investieren, weil jedes Lebewesen, das man damit auf diese Weise glücklich machen kann, ist schon toll. Wir haben auch Leute, die haben schon 2 Hunde von uns gehabt nacheinander, weil das dann schon ältere Tiere waren. Und wenn dann ein Tier gestorben ist, dann haben sie sich wieder einen bei uns geholt. Auch das gibt es. Das scheint ja also auch dafür zu sprechen, dass diese Hunde auch sehr gut ausgebildet sind und auch sehr gut mitmachen danach später bei ihren neuen Besitzern. Also das ist schon sehr, sehr schön.
Das heißt, es gibt durchaus Vermittlungschancen auch für diese Hunde. Es dauert einfach nur, bis, wie sagt man so schön, der Topf den passenden Deckel gefunden hat. Bei dieser Vermittlung, ich meine, Sie sind ja jetzt prädestiniert dafür, dass man weiß, Projekt Hund ist eben für verhaltensauffällige Hunde. Wenn jetzt dieses Team, ich nenne es jetzt einfach mal Trainingsteam bei Ihnen ist, die sind 3 Wochen vor Ort, bekommen dann weitere Anleitungen für, das macht ihr bitte weiter zu Hause. Sind Sie denn da auch als, ja, ich sag mal, beratende Anlaufstelle tätig, wenn dann kommt, ja, wir hätten jetzt hier jemanden für den Hund, das ist so und so und so und so, dass man einfach sich nochmal rückversichern kann, dass man das, wie Sie schon sagten, was man aufgebaut hat, da muss man ja dranbleiben. Das ist ja nicht vorbei, nur weil der Hund nicht mehr im Training, also in Ihrem Training ist. Stehen Sie da denn auch beratend zur Seite, dass es auf jeden Fall eine passende Vermittlung ist und man eben keine, ich mag das Wort nicht, aber Rückläufer hat?
Ja, auch das haben wir schon in vielen Fällen gemacht. Es wird nicht immer angefragt, aber wenn es angefragt wird, wird es gemacht. Ich habe selbst schon die Hundeinteressenten hier im Training gehabt, bevor der Hund überhaupt, also die kamen dann mit dem Hund hierher. Das hat auch sehr gut funktioniert. Das ist für mich auch eine schöne Geschichte, weil ich dann weiß, der Hund geht dann in sein neues Zuhause mit diesen Menschen, die dann hier schon eine tolle Bindung aufgebaut haben. Auch das ist möglich. Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was da gerade auch für den Hund für eine Situation ist. Ist er jetzt im Tierheim und soll jetzt erstmal überhaupt so weit gebracht werden, dass er vermittelt werden kann? Hat man schon Interessenten? Ist sich vielleicht nicht sicher? Klappt das? Oder die Interessenten sagen selber, sie wollen doch gerne mal eine intensive Hilfestellung haben, bevor der Hund einzieht. Das ist immer je nach Problematik sind wir da sehr, sehr flexibel, wie wir das anpassen. Auch unsere Hunde, die hier aus dem Projekt direkt vermittelt werden. Die haben wir anfangs oder machen wir auch immer noch gerne in die Umgebung vermittelt, damit die auch bei Fragestellen oder wenn irgendwie Probleme sind, nochmal vorbeikommen können oder wir hinfahren können. Und manche Hunde sind dann weit weggezogen mit ihren Besitzern und die haben mir immer liebe Weihnachtspost geschickt, aber nie Probleme gehabt. Aber das gibt es natürlich auch. Aber die meisten sind so hier in der Umgebung gewesen und haben auch selten nachgefragt. Also sie haben uns immer besucht zu unseren Festivitäten und die Hunde erkennen uns immer wieder. Das ist total schön und auch sehr freudig. Also sie kommen auch gerne noch wieder ins Zentrum, was man ja sonst nicht unbedingt so hat, das ist ganz klar. Aber man sieht eben, dass das tatsächlich gut klappt. Also wir haben es wirklich, wirklich selten, dass die Leute gar nicht klarkommen. Wir haben die ganze Zeit jetzt, seitdem wir machen das jetzt seit 2002, dieses Projekt. Und wir haben ein einziges Mal, habe ich einen Hund aus der Probezeit, der war in der Probevermittlung, wieder zurückgenommen. Und die Frau wollte ihn eigentlich gar nicht abgeben, aber ich habe gesagt, ich habe Angst, ich habe Bauchschmerzen. Also die hat sich nicht an die Anweisung gehalten und das war ein Hund, der sehr schnell also Ressourcen gesichert hat und das hieß dann von Anfang an, er sollte nicht unbedingt mit im Schlafzimmer im Bett schlafen, aber sie hat alles dieses gemacht und ist letztendlich von ihm, weil sie nicht so funktioniert hatte wie der Hund, das er sich gerne gewünscht hätte, in den Arm gebissen worden und wollte ihn aber trotzdem behalten und das war mir aber zu heikel, weil sie eigentlich nicht hingucken konnte. Sie hat nicht verstanden, wenn er die Signale gesendet hat, bei denen man hätte jetzt eben anders, einfach anders umgehen müssen. Und das hat sie
ja,
nicht
verstanden. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, diese Signale senden, weil ich sage immer, während den Anfängen, Sekunde, Danette, lass mal eben sein. Noch nochmal 2 Minuten. Ja, die Maus steht jetzt hier und denkt, komm, ich will jetzt ins Fernsehen. Während den Anfängen, was kann ich denn als Hundehalter tun, um meinen Hund eben nicht verhaltensauffällig werden zu lassen? Weil Sie sagten gerade, ja, die hat die Signale nicht richtig gesehen. Haben Sie da vielleicht einen Tipp? Also, weil es kann offensichtlich, wie wir ja gehört haben, durchaus schon ein 16 Wochen alter Hund oder junger Hund in dem Fall Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Und vielleicht sehe ich aber als Hundehalter etwas, wo ich denke, muss man da jetzt drauf achten und man sagt ja oft, ja, hättest du mal vor einem Jahr was anders gemacht, dann hättest du das Problem
ja jetzt. Das ist häufig das ist tatsächlich, also die Leute sollten besser hingucken, was ihre Tiere da eigentlich machen. Und eigentlich finde ich immer, ich weiß nicht, ob es daran liegt, ich bin von klein auf, also ich bin mit Hunden aufgewachsen, ich habe mein Leben lang mit Hunden zu tun gehabt und ich denke eigentlich immer, jeder, der ein bisschen Bauchgefühl hat und der auch eine gewisse Empathie für Hunde hat, kann sie auch lesen. Und darauf sollte man sich auch verlassen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn man neu einen Hund ins Haus holt, es muss eben klare Regeln geben. Das wollen wir im Berufsleben auch. Wir wollen nicht heute hören, wir sollen das machen und dann doch nicht. Und dann haben wir es falsch gemacht und vielleicht doch richtig. Das sind Dinge, die ein Hund auch braucht. Der muss ganz klare Strukturen haben, was überhaupt nicht heißt, dass man da mit Druck arbeiten muss oder irgendwelchen scharfen Worten. Natürlich gibt es bei meinem kleinen pubertierenden Rüden auch mal, komm mal hier ran. Natürlich gibt es das, weil der auch Stimmung liest. Der hat so eine Bindung an mir, der weiß besser, wie ich drauf bin, als ich selbst. Und das sind Dinge, die man natürlich beachten muss. Aber ich denke mal, der ganz gute Menschenverstand. Heute wird so viel gelesen, es wird so viel im Fernsehen erzählt. Jeder rennt mit dem kleinen Welpenstund in die Hundeschule und der muss machen und der muss überall mit. Die müssen überall tauglich sein, die müssen im Schulladen sitzen, die müssen in der S-Bahn fahren. Also das ist auch für einen Hund, der ja eigentlich ganz andere Reize vielleicht sich wünscht, nämlich einfach mal über einen Feldweg zu laufen und zu schnuppern, für den ist das ja auch ja manchmal schon gar kein artgerechtes Leben mehr. Und das finde ich wichtig, dass man darauf auch darauf achtet, was für Bedürfnisse hat mein Hund, die ja auch sehr unterschiedlich sein kann. Ich habe 2 Hunde und beide haben ganz andere Bedürfnisse. Ja, der eine ist 8, der andere ist 2. Da muss ich natürlich genau gucken, was für den einen gut ist, ist für den anderen noch lange nicht gut. Und man sollte natürlich, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, auch einfach auf sich selbst hören. Also wir Menschen sind im Zusammenleben nicht so viel anders als Hunde. Und was mir nicht gefällt, wird meinem Hund auch nicht gefallen. Und das sind Dinge, die wir vergessen. Also es gibt viel zu viel Theorie. Die Hunde haben Emotionen wie wir. Ne? Es gibt Angst, es gibt Wut, es gibt alles das, was man bei Menschen findet, findet man bei den Tieren auch. Und was ich auch immer gerne allen mit auf den Weg gehe, ist, dass man auch verantwortungsvoll damit umgeht. Man kann mit einer Handlung einen Hund versauen, auf Deutsch gesagt. Also wenn ich einen Hund wahnsinnig erschrecke, dass es immer mal vorkommt, ist klar, aber wenn ich das als Mittel einsetze, dann kann ich einen Hund sehr verstören. Und da sage ich immer, da haben Hunde mindestens ein so gutes Gedächtnis, wie man den Elefanten nachsagt, das hängt. Und was erstmal im Kopf drin ist, ist ganz schwer wieder zurückzudrehen. Ja. Und das ist, finde ich, auch immer sehr wichtig, gerade wenn man als Trainer mit Hunden arbeitet, muss man sich das immer wieder vor Augen halten, dass man eine hohe Verantwortung hat. Wenn ich einen Hund massiv bedränge, ihn Angst einjage, all diese Geschichten, die ja durchaus heute noch genug vorkommen, dann weiß ich, dass das sehr nachhaltig sein kann und dass das für den Rest des Lebens des Hundes bestimmend sein kann. Und das müssen wir auch als Halter uns immer vor Augen halten. Natürlich ist das nicht so, dass ich emotionslos durch die Gegend gehe und mein Hund wird sicherlich auch mal so, jetzt ist aber mal gut von mir hören. Das ist völlig normal, aber dass man mit Methoden arbeitet, die durchgängig tiergerecht sind und die nach den Lerntheorien aufgebaut sind, ist heute wichtiger als denn je, weil man weiß es. Und wenn man das weiß, dass es so ist, da kann man sehr viel Literatur zu lesen, man kann das Ganze studieren, aber ich denke, der gesunde Menschenverstand sollte einem da auch manchmal einfach nicht im Wege stehen, ja, dass man einfach sagt, das ist ja in der Kindererziehung nichts anderes, wenn man es genau nimmt, weil da, wenn die Eltern, je mehr sie sich belesen, trotzdem sind sie Menschen, die einfach auch nach Gefühlen gehen müssen und wo man auch ganz klar sagt, wenn ich eine gute Bindung zum Hund habe, ist das meistens kein Problem. Also was sicherlich ein Unterschied zum Tierheimhund ist, ist beim Privathund hat man andere Beziehungen normalerweise. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass die Menschen, die im Tierheim mit den Tieren arbeiten, auch daran denken, dass sie eine gute Beziehung haben, bevor sie anfangen, den Hunden was abzuverlangen. Denn kein Mensch würde vom Fremden sich irgendwas abverlangen lassen, wenn ich keine Bindung zu den Menschen habe oder mir ein Fremder sagen will, wo es lang geht, dann gehe ich auch in eine Sperre. Dann sage ich nicht, nee, danke, mache ich sofort oder so. Das wird nicht passieren. Und das wird unterschätzt, glaube ich. Ne? Also deswegen ist es sehr wichtig, dass auch die Tierheimmitarbeiter oder auch unsere Leute im Training erstmal gute Bindung schaffen und auch erstmal einen positiven Raum schaffen, in dem ich mich dann bewege.
Das heißt, ich sollte als verantwortungsvoller Hundehalter ruhig auch mal auf den siebten Sinn das Bauchgefühl hören und denken, das kann jetzt nicht richtig sein. Also ich würde mich jetzt nicht wohlfühlen, wenn man das mit mir macht. Dann gehe ich davon aus, wird dieses Erschrecken, das hatten Sie ja als Beispiel genannt, auch mit Sicherheit meinem Hund nicht gefallen. Also lasse ich das doch bitte schön sein, dass ich auch mit irgendwelchen Starkzwangmitteln arbeite, würde mir als Mensch auch nicht gefallen, mit dem Teletakt durch die Gegend zu gehen und dann drückt da jemand drauf, nur um die Aufmerksamkeit zu bekommen. Das wird dann logischerweise dem Hund natürlich auch nicht gefallen. Also ich fand jetzt den Vergleich sehr, 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 sehr gut. Und Sie hatten ja eingangs gesagt, dass es einfach seine Zeit dauert. Es braucht Manpower, der Hund muss versorgt werden. Neben dem Training fallen ja auch noch andere Kosten an. Wie kann ich denn jetzt als Hundefreund Sie und Ihr Projekt sozusagen unterstützen? Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich jetzt gezielt das Projekt Hund gerne unterstützen möchte? Was kann ich da tun?
Ja, das gibt auf jeden Fall eine Möglichkeit. Also wir haben ja von unserem Tierschutzzentrum Weidefeld haben wir auf der Seite des Deutschen Tierschutzbundes, also die www.tierschutzzentrum-weidefeld.de Adresse, wo man eben auch zum Beispiel eine Patenschaft für das Projekt übernehmen kann. Oder man kann auch eine Patenschaft für einzelne Hunde übernehmen, die wir denn da vorstellen. Das sind oft Hunde, die eben, wo wir denken, die werden in nächster Zeit nicht unbedingt unsere Einrichtung verlassen, aber bei uns sehr liebevoll und sehr nett versorgt und adäquat versorgt. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir da auch Unterstützer finden, weil wir leben im Prinzip von Spenden und dadurch müssen wir uns ja auch irgendwie so finanzieren. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Man kann natürlich auch einmalige Spenden machen, wenn man beim Deutschen Tierschutzbund auf die Seite geht und da gibt es ein Spendenkonto, man kann ein Stichwort eingeben für Weidefeld oder für die Hunde, dann wird das auch sicherlich zu uns kommen.
Das werde ich auf jeden Fall alles unter dem Video, werde ich die ganzen Webadressen natürlich verlinken, dass man das dann auch entsprechend findet. An dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, Frau Dr. Umlauf, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und jetzt kommt immer so meine obligatorische Frage. Gibt es denn noch etwas, das Ihnen auf dem Herzen liegt, das Sie vielleicht unseren Zuschauern mit auf den Weg geben möchten?
Ja, es gibt eigentlich so ganz grundlegende Dinge, die ich gerne mitgebe. Das eine, was ich eigentlich schon gesagt habe, dass man auch so ein bisschen auf sein Gefühl achtet, was hätte man selber gerne und was hat so ein Hund gerne. Das ist nämlich gar nicht so viel anders. Und das Zweite ist, dass ich auch sagen würde, also dass Leute, die noch keinen Hund haben und sich einen anschaffen möchten, dass sie doch bitte genau hingucken, was zu ihnen passt und vielleicht auch erstmal im Tierheim gucken, ob da nicht vielleicht das Passende ist, bevor sie zum Züchter rennen und auf gar keinen Fall in den Internetseiten gucken. Das ist sowas, was wir immer mehr erfahren beim Tierschutzbund. Das geht mit Sicherheit schief und ist auch nur ein lukratives Geschäft für skrupellose Welpenhändler. Und
das ist dann das Stichwort Wühltischwelpen. Das werde ich auch gerne noch verlinken. Da gibt es ja auch noch Informationen drüber.
Genau.
Super, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank, Frau Dr. Umlauf. Und vielleicht sehen wir uns noch mal zu einem anderen Thema, natürlich rund um den Hund wieder. Für heute an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank und weiterhin toi 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 für dieses super tolle Projekt.
Vielen Dank. Tschüss.